Profil Podcasts.
Eure Majestät, ich denke, persönlich haben wir genug Respekt voreinander, um uns ein paar wichtige Fragen zu stellen. Von Frau zu Frau. Immerhin sind wir im gleichen Alter.
Wirklich?
Mit lediglich 6 Monaten Abstand.
Oh, und wer ist älter?
Ich, Ma'am.
Meine Damen und Herren, liebe Profil-Community, herzlich willkommen an diesem grauen Novembertag. Die Alexandra Unger, meine liebe Kollegin und Fotochefin, und ich, wir werden uns heute dem Thema The Crown, Fiction und Realität widmen, weil wie Sie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, vor ein paar Tagen ist auf Netflix die 4. Staffel von The Crown, jener sehr von Kritikern hochgelobten Serie über das englische Königshaus, The Windsors, in all ihren Abgründen und Tiefen und Schwächen verfügbar geworden. In England hat sich eine große Debatte entflammt, weil natürlich einige Ereignisse nicht korrekt oder faktengetreu dargestellt wurden, was natürlich auch mit der schriftstellerischen Freiheit zu erklären ist des Autors Peter Morgan, der meiner Meinung nach ein großes Dialoggenie ist und diese Serie wie eine Soap Noir gestaltet, irgendwo zwischen Shakespeare und Oscar Wilde. Meine Kollegin Alexandra Unger ist eine absolute Royal-Spezialistin. Ich glaube, sie weiß über jedes Königshaus in Europa alles, vom Taufpaten bis zu den diversen Seitensprunggeschichten. Liebe Alexandra, wie ist denn deiner Meinung nach die Rolle der Lady Di in The Crown dargestellt? Lady Di wird ja hier als ein Opfer, ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, gezeigt, das an der Kälte dieses Könighauses zerbricht. Alexandra, in The Crown wird die Rolle der Lady Di als scheues Reh, das eigentlich geopfert wird für die Pläne des Königshauses, dargestellt. Wir sehen eine sehr verletzliche Person, die quasi überhaupt nicht weiß, was damit ihr geschieht. War sie deiner Meinung nach tatsächlich so naiv, wie wir sie hier sehen?
Sie ist ein 19-jähriges Mädel, die hat noch nicht viel von der Welt gesehen, Diana. Sie war sicher naiv. Für sie war das wirklich der Traumprinz und das Größte für ein britisches Mädel oder Adelige ist, ins Königshaus einzuheiraten. Und sie hat sicher nicht gewusst, worauf sie sich da einlässt. Ob sie so naiv oder so, das hat sie ja dann später herausgestellt, dass sie eigentlich recht durchtrieben ist in ihrer Art, auch Prinz Charles schlecht dastehen zu lassen. Also das Spiel mit der Presse, ihre Auftritte, aber dazu kommen wir ja noch später.
Prinz Charles, der eigentlich sehr schlecht wegkommt in The Crown, eigentlich als ein Playboy, der ein gewisses sinnloses Leben führt, das inzwischen Mätressen, der Hauptmätresse und Cabrio-Fahrten durch die Landschaft Englands zeigt, wird ihm da Unrecht getan, weil das ist ja die große Debatte, die sich jetzt entzündet, dass Prinz Charles überhaupt nicht dieser Bon Vivant, der eigentlich keinerlei Verantwortung und keine Pflichten auf sich nehmen will, in Wahrheit gar nicht ist.
Heute sicher nicht. Also das Bild von Prinz Charles heute, das hat sich sehr gewandelt, wie er auftritt in der Öffentlichkeit. Er genießt das, er liebt die Auftritte, Camilla weniger. Damals, er war sicher in frühen Jahren ein Playboy, er hat sich ausgetobt, das ist klar. Also ich finde auch, dass er in der Staffel sehr negativ dargestellt wird. Wie gesagt, die Schauspieler sind gut, äußerlich und in ihrer Gestik, aber ob er da ganze Zeit mit Cabrio und Sonstiges, natürlich war das nicht so. Also der hat schon seine Verpflichtungen, die er eigentlich seit seiner Jugend hat, musste er nachkommen oder hat sich im Dienste der Königin oder des britischen Königshauses
gestellt.
Eines Tages, mein lieber Junge, wirst du König sein. Deine Pflicht ist es nun, eine Frau zu wählen die vom Volk als Prinzessin geliebt wird und zu gegebener Zeit als Königin.
Ich glaube, Prinz Charles ist ja überhaupt jemand, der sich sehr schlecht verkauft hat, in seinen PR-Aktionen immer ein bisschen tollpatschig war, weil in England, unter Intellektuellen in England, herrscht schon die gängige Meinung, dass der eigentlich ein Vorreiter war, was Ökologie, was Klimaschutz betroffen hat. Er hat schon vor mehreren Jahrzehnten ökologische Agrarwirtschaft betrieben und auf die Wichtigkeit vom Weglassen von Pestiziden hingewiesen. Also er ist absolut nicht dieser Dolm oder Tölpel, als der er da gezeigt wird.
Nein, überhaupt nicht. Also Prinz Charles könnte man als den ersten Grünen bezeichnen oder einen der ersten. Und der vor 30 Jahren belächelt wurde für ökologische Landwirtschaft, Bio und Sonstiges. Also er war da sicher ein Vorreiter und Klimaschutz und Artenschutz ist sicher eins seiner wichtigsten Themen, für die er sich bis heute einsetzt. Er soll auch sehr intellektuell sein. Er war sicher das sensiblere Kind im Gegensatz zu seiner Schwester Prinzessin Anne, die ja auch von ihrem Vater Prinz Philip eher bevorzugt wurde. Sie war eigentlich eher die stärkere oder die starke Persönlichkeit.
Wir haben hier auch in The Crown, und ich glaube, das deckt sich ziemlich mit der Realität von dem, was wir von Biografien und Bekenntnissen von geschafften Palastmitgliedern wissen, dass die Elisabeth zwar eine tolle Königin und die am längsten regierende Monarchin der Welt ist, aber auch eine lausige Mutter gewesen sein muss, wie es in aristokratischen Kreisen durchaus üblich ist, deponiert man die Kinder permanent bei Nannies. Und Charles wird in der vierten Staffel als jemand gezeigt, der ständig um die Liebe seiner Mutter buhlen muss und von der Mutter auch klar immer die kalte Schulter gezeigt kriegt, weil er ihren Ansprüchen nicht genügen kann. Wie traumatisierend war diese doch gefrierschrankartige Mutter für den Kronprinzen?
Für ihn mag das sicher als Kind schwer gewesen sein, so wie für jedes Kind, das permanent von der Mutter getrennt ist, weil die ständig auf Reisen ist und Termine hat. Aber die Elisabeth ist ja sehr jung Königin geworden, 1952 mit 26 Jahren und hatte einen Fulltime-Job und konnte sich um ihre Kinder nicht so kümmern. Und das war damals normal. Sie selber ist nicht viel anders, obwohl... Da muss ich mich korrigieren, sie hatte ja eine behütetere Kindheit, weil ihr Vater ja erst König geworden ist. Da war sie ja schon 10 Jahre alt oder 11, glaube ich jetzt, 11. Also Prinz Charles hat sicher darunter gelitten. Darum hatte er auch so eine extrem gute Beziehung zu seiner Großmutter, der Queen Mom, die sich da dann ein bisschen um ihn gekümmert hat. Und eben auch sein Onkel Mountbatten, Lord Mountbatten, wo man dann ja auch in der Crown sieht, der, wo es den Terroranschlag da gegeben hat in Nordirland, wo das Boot in die Luft gesprengt wurde. Zudem, das war auch so ein der väterliche Freund für ihn, der dann leider früh umgekommen ist. Ja, und dann gab es eh Camilla. Also dann kam ja Camilla.
Die mütterliche Freundin da, Gott sei Dank.
Also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie das für ihn auch immer ein bisschen war. Also, wie gesagt, man sagt ja so, Camilla, absolut Gegenteil von Lady Diana, die eher das Landleben, dreckige Gummistiefel und Sonstiges liebt und den großen Glamour-Auftritt eigentlich gar nicht braucht. Und ich glaube, das war auch immer etwas, was er an ihr geschätzt oder geliebt hat. Und das bis heute.
Also, das hat sich aber jetzt, glaube ich, schon ein bisschen geändert, weil ich glaube, die Duchess of Cornwall genießt durchaus die Auftritte mit den Fascinators und freut sich auch, dass die Menge jetzt sozusagen auch eine gewisse Bluttemperatur zu ihr entwickeln konnte, weil es gab ja jahrelang eine große Medienhatz gegen Camilla, natürlich auch geschürt von Dianas Medien. Hofstaat, wo sie als Rottweiler, Gräfin Dracula, Kuh Miller bezeichnet wurde und wirklich auch extrem diffamiert und diskriminiert wurde und mit Hass und Häme versehen wurde. Was bei der Crown eleganterweise von Peter Morgan ausgespart wurde, ist die berühmte Geschichte, die vom britischen Geheimdienst abgehört wurde, jenes Telefonat, wo Charles darum davon träumt, als Camillas Tampon wiedergeboren zu werden. Das habe ich ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Wobei ich sagen muss, also für alle Menschen, die gerne Gala und solche Trash-Zeitungen durchblättern, nur beim Friseur selbstverständlich, weil sonst liest man ja nur Profil, die werden sich daran schon sehr erfreuen, weil natürlich dieser Schlüssellochblick durch die verschlossenen Türen und Peter Morgan so quasi inszeniert oder hypothetisch aufstellt, wie es gewesen sein könnte, von unglaublichem Sprachwitz ist und von wahnsinnig tollen Dialogen, vor allem einer Beziehung, die man bis jetzt nicht so genau wusste, wie es um die bestellt war, Margaret Thatcher, die erste Premierministerin Englands, die 1979 ihr Amt ergriff, und die Königin von England. Und da gab es auch ein bisschen Catfight.
Zwei Frauen, die den Laden schmeißen. Das ist das Letzte, was dieses Land braucht.
Vielleicht braucht dieses Land jetzt genau das.
Mein Ziel ist es, dieses Land von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit zu führen. Und ich denke, das wird mir gelingen.
Arbeitslosigkeit, Rezession, Krisen. Ein gefährliches Spiel, sich links, rechts und in der Mitte Feinde zu schaffen.
Nicht, wenn man sich wohl dabei fühlt, Feinde zu haben.
Tun Sie das?
Oh ja.
Gillian Anderson spielt diese Margaret Thatcher. Wie findest du ihre Darstellung?
Zu übertrieben, zu karikiert. Also du hast das schön in deiner Geschichte geschrieben.
Danke.
Also wie ein geklontes Schaf. Es ist.
Ich habe den Guardian eigentlich zitiert und ich fand diesen Vergleich so super, dass ich eigentlich mich jetzt damit begnügt habe, ihn zu zitieren, weil der Kolumnist hat geschrieben, sie spielt das wie ein Schaf, das von einer Hexe verflucht wurde zu einer menschlichen Stimme. Man muss auch sagen, natürlich gegen schauspielerische Kaliber wie Olivia Colman als Queen Elizabeth und Helena Bonham Carter, die versoffene zynische Schwester von Queen Elizabeth Margaret spielt, stinkt Frau Anderson natürlich megamäßig ab, das muss man sagen. Also die hätte echt auch einen Sprachcoach gebraucht. Und wenn man sich von Margaret Thatcher die Interview-Tapes auf YouTube oder so anschaut, hat die ganz, ganz anders geredet und hat überhaupt nicht diesen eigenartigen, raunenden Sing-Sang davon sich gegeben, wie die Anderson sie inkarniert. Also das ist eigentlich sozusagen eine eklatante Fehlbesetzung von dem ansonsten, finde ich, durchweg super gecasteten schauspielerischen Personal. Was sagst du?
Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, die Schauspieler sind sehr gut, die Ähnlichkeiten sind toll. Wie gesagt, die Familie wird sicher schlechter dargestellt, als es in Wirklichkeit ist oder war.
Und
was sag ich? Bin da ein bisschen vorbelastet. Was ich glaube, was die Diskussionen so auslöst oder warum das den Leuten irgendwie so, warum sie so emotionalisiert werden, ist, dass die Geschichte einfach so nah dran ist an jetzt. Die ersten Staffeln von The Crown, das spielte ja in 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, das ist einfach weit weg. Aber jetzt kommen wir zu den Kapiteln, oder jetzt geht's um Diana, jetzt geht's Camilla, Prinz Charles, die gibt's ja noch alle, die leben ja noch alle und agieren noch alle. Und da gibt's halt die Pro und die Contra und ja, wie gesagt, aber es ist eine Serie, es ist Fiktion anhand von vielen wahren Begebenheiten.
Das ist ja auch absolut zulässig, dass man quasi die Gegenwart als ein Gerüst nimmt und sie mit seiner künstlerischen und kreativen Freiheit auffüllt.
Absolut, ja, natürlich.
Es gab ja viele Verfilmungen von lebenden Personen, von den Kennedys abwärts, Truman Capote, auch von Lady Di haben wir schon Verfilmungen gesehen.
Harry und Meghan,
womit, das wäre auch schon mein nächstes Stichwort, also du als Spezialistin, die beiden sind ja jetzt schon für geraume Zeit in Los Angeles. Meghan Markle hat die Welt erschüttert durch ihre traurige Geschichte. ihr zweites Kind verloren zu haben im Sommer, und sie hat darüber einen großen Artikel in der New York Times geschrieben, wo sie auch über Verluste reflektiert und wie man damit umgeht. Ist das etwas, was der Buckingham Palace gutiert hätte, deiner Meinung nach, dass man sich sozusagen so öffnet und private Tragödien so in der Öffentlichkeit breittritt?
Nein. Und wir fallen jetzt keine Royals ein oder die jetzt über Fehlgeburten oder sonst gesprochen hätten. Man muss sagen, das ist eins der schlimmsten Dinge, die einer Frau passieren kann, die einer Familie. Und Meghan geht mit ihrem Schmerz so um, dass sie den öffentlich macht, dass sie vielleicht dafür auch um Verständnis für andere Frauen wirbt. Das sei ihr überlassen. Aber dass die Queen oder sonstige das öffentlich machen würden, nie, never ever. Ja. Aber wie gesagt,
Gemäß des alten Gesetzes, never complain, never explain. Das alte Buckingham Palace Gesetz. Ja.
Also Harry und Meghan sind einen ganz eigenen neuen Weg gegangen. Sie wollten weg.
Sie wollte weg und er ist mitgegangen. Sie hat das knallhart durchgezogen. Sie hat gesehen, dass das kein Vergnügen ist, auf der zweiten Position zu stehen.
Es wurden dann Gerüchte lanciert. Nein, weiß ich nicht, ob das aus seiner Ecke dann kam. Nein, eigentlich wollte Prinz Harry weg, wollte er sie so beschützen, dass er eigentlich das wollte, und das ist eine gemeinsame Entscheidung. Was auch immer, egal was die beiden machen, sie werden kritisiert. Ob das jetzt ist, dass sie am National Remembrance Day am Friedhof in Los Angeles eine Trauerkranz ablegen, werden sie dafür kritisiert. Es ist wirklich schlechte PR.
Also es ist ein Match, das nicht zu gewinnen ist für die beiden.
Nein, leider überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Also weil man auch sagen muss, der Harry wirkt ja auch nicht wie der klügste Typ auf Erden. Also der ist nicht quasi so IQ-mäßig so wahnsinnig toll.
Nein, aber was er hat, ist Herzensbildung und ich glaube, das ist oft ja viel, viel wichtiger. Das hat er, und er ist auch der Liebling.
Mit eigenen vier Wänden wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja. Naja, also man muss sagen, und was halt natürlich auch noch eine Pikanterie ist und was natürlich große Debatten gerade in englischen Medien hervorgerufen hat, ist, dass Harry und Meghan einen millionenschweren Netflix-Deal länger schon unterschrieben haben.
Du sagst es.
Animated Cartoons, Cartoon-Geschichten verfilmen wollen, aber auch Wildlife Documentaries von bedrohten Arten. Und das ist ausgerechnet der Sender, wo man die eigene Familie als doch, man muss es sagen, durch arrogant verrottet, nicht sehr intellektuell, semi-gebildet und von einer gewissen Menschenverachtung getragenen Mischproche zeigt. Also man findet diese Leute ja absolut, also außer der Queen, die hat ja Facetten, die durchaus sympathisch sind in ihrer Disziplin und in ihrer Geradlinigkeit, aber sind eigentlich außer Camilla wenig Sympathieträger in dieser Familie.
Laut Serie, nein, ganz und gar nicht, hast du absolut recht.
Ja. Aber trotzdem ist es sehr genüsslich, meine Damen und Herren, also wenn Sie ein bisschen ein Faible für Glamour, Tragödie, Katastrophen und merkwürdige Kleider, weil es ist natürlich auch ein Catwalk der 80er Jahre, wo man sich denkt, um Gottes Willen, waren wir damals alle so angezogen. Lady Di schaut ja teilweise aus wie von einer osteuropäischen Airline als Chefstewardess gedresst. Ja.
Also aber sie waren bei der Kleidung, haben sie das ja wirklich, gibt es ja die Fotos und die Aufnahmen, wirklich originalgetreu. In den Szenen hat sie die Kleidung an. Oder zum Beispiel die eine Ballettszene, wo sie da zum Charles seinen 37. Geburtstag das Uptown Girl tanzt in der Royal Opera. Ja. Da gibt es keine Filmaufnahmen von damals, aber Fotos, also das haben sie schon auch alles originalsgetreu nachgestellt. Wie gesagt,
den das Inhalt. Aber man sieht auch, man möchte in diesen Kleidern eigentlich nicht begraben sein, weil diese Mode damals war wirklich abartig. Also wenn man sich das heute anschaut, noch dazu dieser britische Schulmädchen-Schick, der hat natürlich etwas Also sie war dann immer sozusagen auf kleines Mädchen, wie so eine Laura Ashley-Tapete gekleidet, ne? Mit diesem Polunder.
Absolut, absolut. Der Glamour kam ja dann erst später. Ja.
Nach der Scheidung kam der Glamour.
Ja, das ist berühmte schwarze Rachekleid und sonstiges. Genau.
Von Versace, ja, glaube ich, war das. Ja. Von Versace, glaube ich, war das schwarze.
Ja, ich glaube. Ich habe noch die Bilder im Kopf, ja.
Ich habe einmal vor Jahren, es ist wirklich schon sehr, sehr lange her, mit Mark Saunders, das war einer der Chef-Paparazzis in London, die quasi wirklich Tag und Nacht auf der Lauer gelegen sind, um das Leben von Lady Di zu dokumentieren. Und der hat mir gesagt, sie hat ganz genau gewusst, wie sie die Medien manipulieren konnte. Sie hat ganz genau die Leute auch hinbestellt, wenn sie gewusst hat, da gibt's gute Fotos von ihr und sie prangt auf den Titelseiten. Nur was sie dann nicht kapiert hat, dass es ein faustischer Pakt war und dass Öffentlichkeit und Berühmtheit nicht, und ich zitiere damit den Mark Saunders, kein Transistorradio ist, das man einfach auf- und abdrehen kann. Und daran ist sie dann zerbrochen, weil sie, glaube ich, nicht gecheckt hat, was sie da auch ausgelöst hat damit, indem sie sich ständig sozusagen auch am silbernen Tablett präsentiert hat. Ja.
Ja, nach der Scheidung, sie hatte den Schutz des Königs aus als nicht mehr. Und wie du sagst, ob sie dann, wenn sie im Gym war, hat sie die Paparazzi angerufen und gesagt, ich bin dort und ihr könnt dann Fotos machen, ja?
Ja, ja.
Also wie du sagst, sie hat sich da sehr inszeniert und irgendwann ist ihr sicher auf die Nerven gegangen, aber ja. Und das waren ja auch die letzten Aufnahmen da im Sommer 97, wo sie mit ihrem aktuellen oder damalig aktuellen Freund, dem Dodi Al-Fayed, auf der Yacht war, am Motorboot. Das waren eh eine der letzten Paparazzi-Fotos.
Meine letzte Frage an dich ist, wie sieht's denn tatsächlich bei der Fehde zwischen dem zukünftigen König von England, Prinz William, und seinem Bruder Harry, die ja früher wirklich Pitchy-Patchy waren, wie man so schön in Wien sagt, wie sieht's da aus? Ist da wirklich ein merklicher Bruch und eine Zäsur durch diese neue Beziehung, durch deren Beziehung gegangen?
Wie du sagst, die waren wirklich engst. Das hat schon allein der Tod der Mutter hat die zusammengeschweißt. Und dann kam Catherine, die Frau von Prinz William. Und die drei waren eigentlich eine Einheit. Catherine war so eine Art Schwester für Harry, für Prinz Harry. Und dann irgendwann kam Meghan. Und da ist natürlich eine Rivalität, wenn da eine neue Schwägerin ins Haus kommt. Und wie populär ist die? Da geht es einfach nur um Popularität, um Auftritte. Und ich glaube, die haben sich nicht so gut verstanden und das überträgt sie dann wahrscheinlich auch auf die Männer. Und William hat Harry sicher immer beschützt und hat dann eines Tages nicht mehr verstanden, warum der von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt und im Prinzip sich dann auch vom Königshaus einfach verabschiedet. Ich glaube, das hat ihm übel genommen, weil natürlich jetzt William und Catherine viel mehr arbeiten müssen oder viel mehr Termine wahrnehmen müssen, überhaupt jetzt in Corona-Zeiten, wo die Queen im Prinzip in freiwillig Quarantäne ist, nur ganz selten zu ausgewählten Auftritten geht oder Termine wahrnimmt und die Arbeit bei William, Catherine, Prinz Charles und Camilla. Und
der Prinz Philipp hat sich ja ganz aus der Öffentlichkeit schon zurückgezogen. Wie ist der eigentlich beieinander? Was weiß man, wie dem sein Gesundheitsstatus ausschaut?
Ich glaube eigentlich ganz gut. Er hat schon länger mit Krankheiten zu kämpfen, ist dann immer wieder mal im Spital. Man hat schon länger nichts davon gehört. Es gibt das letzte aktuelle Foto ist, und das machen sie jetzt auch alle selber, seit Instagram oder sonstiges, publiziert man ja selbstgemachte Bilder und da sieht man ein Foto, wie Prinz Philip und Queen Elizabeth auf der Couch sitzen und eine selbstgebastelte Karte ansehen von ihren Enkeln George, Charlotte und Louis, Prinz Louis, zu ihrem 73. Hochzeitstag, der vor ein paar Tagen war. Und das ist das aktuellste Foto. Und das schaut er, Angelika, schaut er gut aus. Für 99,5 schaut er gut aus.
Ja, er war ein wahnsinnig fescher Mann, muss man sagen.
Absolut.
Also ein Rassist, ein homophober Typ, also ein wirklicher teilweise die Witze von Prinz Philipp haben ja teilweise wirklich die englischen Blätter gefüllt. Aber man muss sagen, ein Bild von einem Mann, also das, da hat sie schon eine gute Wahl getroffen.
Ja, das war Liebesheirat. Ja, ob sie sich in diesen 73 Jahren vielleicht schon 73 Mal scheiden lassen hätte wollen, kann man nicht sagen. Also er war...
Ja. Er war nicht immer ganz treu, das weiß man ja.
Also davon kann man ausgehen. Er hat immer gesagt, wie soll ich denn fremdgehen, wenn ich ständig unter Beobachtung stehe und immer Bodyguards bei mir habe. Ich hätte doch gar nicht die Möglichkeit. Ja. Lassen wir es so stehen.
Lassen wir es so stehen. Alexandra, ich danke dir sehr herzlich für deine Expertise. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich viel Vergnügen beim Schauen von The Crown, die vierte Staffel. Ich kann Ihnen auch auf Netflix diverse Dokus über das House of Windsor empfehlen, die einfach auch dokumentieren, wie diese Dynastie, die ja erst seit 1917 eigentlich entsteht oder seit 1917 existiert, welche Höhen und Tiefen da abgegangen sind, vor allem die große Traumatisierung durch die Abdankung des Königs Edward, der Onkel von Queen Elizabeth. Also da gibt es einiges zu sehen und jetzt, wo wir doch alle im Shutdown sind, ja, können wir uns ein Tässchen Tee zu Gemüte führen und ein paar Ginger-Kekse knabbern und das anschauen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Also, auf Wiedersehen. Ciao.